Achtung, Achtung, hier spricht die Grauzone, Deutschlands führendes Meinungsmagazin für reaktionäre und libertäre Umtriebe. Bei uns herrscht striktes Anschnallverbot, also machen Sie sich gefasst auf politisch unkorrekte Unterhaltung, radikale Zeitgeistzersetzung und gelebte Nostalgie. Jetzt Rundfunkbeitrag verweigern und Grauzone abonnieren. Es lohnt sich. Und jetzt viel Spaß mit der Sendung.
Hallo und herzlich willkommen zum Grauzone Podcast. Heute endlich wieder mit Chef Florian Müller.
Hallo Fechter, hallo liebe Zuschauer.
Ja, und in guter Tradition haben wir uns ein hochaktuelles Thema ausgesucht, über das wir heute uns unterhalten wollen, nämlich den Skandal rund um die Werbung des amerikanischen Bekleidungsherstellers American Eagle. Dieser Bekleidungshersteller hat mit der Schauspielerin Sydney Sweeney geworben unter dem Motto Sydney Sweeney has great Jeans. Und Jeans, für alle, die der englischen Sprache nicht mächtig sind, ist ein Wortspiel, was sich einmal natürlich in den Jeans übersetzen lässt. Klar, es wird auch entsprechend so geschrieben. Aber Gene, die deutschen Gene, sind auf Englisch übersetzt halt auch Jeans. Und Sydney Sweeney ist eine attraktive weiße Frau, die nicht nur dann in der Hörart großartige Hosen trägt, sondern auch großartige Gene hat.
Ganz genau. An mir ist das so ein bisschen vorbeigegangen, als das publik wurde, aber an mir geht vieles vorbei, deswegen ist das auch kein Gradmesser. Aber die Aufregung durch die Linken ist ja dann doch schnell hochgekocht. Warum ich es jetzt spannend finde, mit dir erstmal darüber zu reden. Zum einen, wir sind ja beide, ich würde mal sagen, werbeaffin. Also du hast dich ja auch schon mit Werbung jetzt im weitesten Sinne befasst und bist ja auch damals mit uns auch an Bord gekommen, der Grauzone, und hast ja auch zumindest immer so ein bisschen einige Slogans geprägt. Du hast ja auch den Spruch mit den Hohenzollern Sternchen, den es bei uns auf den Aufklebern gibt. Der ist ja auch von dir, wenn ich mich nicht täusche. Das ist halt schon Werbung generell, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir haben ja auch oft immer, ich würde sagen, auch wenig bescheiden ganz gute Werbung drin, wo wir auch dann immer in der Redaktion zusammen die Köpfe rauchen lassen. Bei Sixt ist es auch so ein Thema, wo wir uns oft auch ein gewisses Vorbild dran nehmen, weil Sixt hat halt einfach super gutes Marketing und super gute Werbung. Und gleichzeitig ist auch mein Eindruck, dass Werbung halt in den letzten 10, 20 Jahren oder so viel schlechter geworden ist. Also bis auf wenige Ausnahmen. Gerade wenn man irgendwie so 80er, 90er Werbung sieht, fällt einem dann doch auf, wie gut und wie kreativ teilweise Werbung war und wie dumm und idiotisch einfach Werbung in den letzten Jahren geworden ist. Und da war jetzt eben dieser Wechsel durch diesen Sydney Sweeney Werbespot, finde ich, ein Wechsel von zweierlei Perspektiven. Also zum einen war es wirklich kreativ, dass man auch sagen muss, gut, da hat ein Texter sich was dabei gedacht, dem ist was Witziges eingefallen. Und zweitens war es halt eine politische Wende, die, glaube ich, auch niemand so drastisch erwartet hätte. Denn ich zumindest hätte gedacht, gut, es nach und nach findet jetzt wieder ein Wechsel zu konservativerer Werbung statt und Familienbild und Tradwife und Pipapo. Aber dass so schnell einfach das Thema Gene bespielt wird, sage ich jetzt mal vorsichtig, bespielt oder zumindest benutzt wird, hat mich dann doch stark überrascht. Also ich hätte gedacht, der erste konservative Befreiungsschlag wird dann irgendwie so ein bisschen Harley Davidson, Hell Yeah, Mann mit Bier fährt Richtung Horizont oder so. Da regen sich dann die Linken drüber auf, gut. Aber das halt direkt ein Wortspiel mit Genetik, das ist schon gut. Also hat mich überrascht.
Vor allem hat man der Firma selbst auch angemerkt, dass sie die erwartbare negative Reaktion der politischen und kulturellen Linken auch schon im Vorfeld antizipiert hat und daraufhin ja auch reagiert hat. Also diese Werbekampagne ist ja nicht einfach nur ein einziger Werbespot. Das sind ja mehrere Werbespots und es sind auch Plakatierungen, die dieses Wortspiel immer wieder aufgreifen. Also es gibt beispielsweise dieses eine Plakat oder eine Motiv, wo Sydney Sweeney halt dieses Werbebild von sich selbst aufhängt und dieser Slogan Sydney Sweeney has great jeans, also da wirklich Gene stehen und nicht Hosen und das Gene dann aber durchgestrichen ist und Jeans drüber steht. Sowas braucht ja Vorbereitung. Das ist ja nicht einfach nur, dass ein Fotograf oder ein Filmemacher einbestellt wird und das mal in 5 Minuten abdreht oder abfotografiert. Da steckt ja unfassbar viel Arbeit dahinter, hinter diesem Prozess. Und das heißt, die haben in einer gewissen Antizipation schon gewisse Sachen im Vorfeld halt abgedreht, um dann schnell reagieren zu können. Und das ist an und für sich immer ein gutes Zeichen. Ich setze jetzt gut mal in deutliche Anführungszeichen, aber immer ein Zeichen, was für eine Werbeagentur beziehungsweise für die entsprechend werbende Firma spricht, die im Vorfeld schon weiß, welche Emotionen ihre Werbung auslösen wird. Und ich hatte dir das ja im Vorfeld erzählt. Ich habe natürlich wie jeder andere ja auch diese Aufregung um diesen Werbespot ja auch mitbekommen. Habe allerdings diesen Wortwitz zwischen Jeans und Jeans irgendwie erst überhaupt nicht, wie soll ich sagen, gepeilt. Also ich habe ständig gelesen, da wird mit einer weißen Frau geworben und Gene und tralala. Und habe mich so gewundert, warum bringt man denn jetzt das Thema Gene rein? Regen die sich jetzt schon auf, wenn eine weiße, attraktive, normalgewichtige Frau für Jeans wirbt? Und dann ist mir das später mit dem Wortwitz aufgegangen. Aber gut, ich sage ja auch American Eagle anstatt American Eagle und musste deswegen den Podcast ja eben neu einsprechen. Ja, aber da sieht man letztendlich, wie bekloppt letztendlich alles geworden ist. Und mit was für einem Gift so in den letzten Jahren so dieser ganze linke Komplex, diese Werbeindustrie durchsetzt und zersetzt hat. Also du hast ja die 90er angesprochen und die 90er, ich meine, da waren wir beide Kinder, da hat man ja einfach unfassbar viele Erinnerungen an die typische Fernseh- und Radiowerbung von damals. Und die 90er-Werbung war in dem Sinne total unpolitisch. Also es ging wirklich nur um die radikale Vermarktung eines Produkts, was, egal wie schädlich oder dreckig es war, in den schillerndsten Farben dargestellt worden ist. Politik hat in dem Zusammenhang irgendwie keiner gedacht. Also zumindest als Kind ja schon gar nicht. Und jetzt haben wir in den letzten Jahren erlebt, wie, was weiß ich, fette, übergewichtige Trans- irgendwelche Dinge bewerben, die vorher von attraktiven Menschen beworben worden sind. Und dieser Bruch ist uns die ganze Zeit vorgeführt worden, uns die ganze Zeit aufs Auge gedrückt worden. Es hat ein regelrechter Kulturterrorismus stattgefunden, der eben bis in die Werbung getragen worden ist und auch weit darüber hinaus. Und jetzt auf einmal diesen Unterschied wahrzunehmen. Also Werbung war es eben auch diese Sweeney-Werbung, das ist auch ganz interessant, gerade diese Kurzspots mit ihr, aber auch die Plakate selbst, die haben unfassbar viel von der Optik her wieder von den 90ern selbst, finde ich. Also es gibt diesen einen Clip, wo sie beispielsweise mit einem Camcorder auf dem Boden liegt und sich selber filmt und im Hintergrund stehen die Fernsehgeräte, so dicke Röhrenmonitore, wo dann die Aufnahme vom Camcorder drauf ist und ein Hund irgendwie vorbeiläuft. Also ich fand das hatte total diesen 90er-Flair und das ist wie alles in der Werbung auch nicht zufällig.
Ja, also ganz wichtiger Punkt mit der politisch neutralen Qualität der Werbung. Dass Werbung früher, natürlich ist es immer ein bisschen politisch, aber es war halt nicht dumm politisch. Und es war halt wirklich kreativ. Ich erinnere an die, meine Lieblingswerbung ist ja von Rügenwalder Mühle, die Teewurst, wo der langhaarige, blonde, stolze Recke reinkommt und will halt alle Teewürste haben. Das ist einfach so gut und es ist so schön und es verkörpert ja auch irgendwie das Gefühl, dass der große, kräftige Typ halt irgendwie tonnenweise Fleisch in sich reinstopft. Und von daher kann das schon sein, dass Linke das auch schon als politische Werbung betrachten vielleicht, weiß nicht, wie blöde sie sind. Aber ja, es hat halt die moderne Werbung, insbesondere was man ja online sieht, muss man auch nochmal sagen, Fernsehen und online ist ja nochmal ein Unterschied. Online ist es so furchtbar schlecht geworden und auf meinem Handy habe ich keinen Adblocker und dann gucke ich halt irgendwelche YouTube-Videos und dann sehe ich halt diese vorgeschaltete geisteskranke Werbung, wo halt einfach eine schwarze, kurzhaarige Transe irgendwie ein Apple in die Kamera hält und irgendwelche bunten Effekte und so weiter. Und das war's. Das war der 10-Sekunden-Werbespot. So, also wie bekloppt ist das denn? Und diese ganze Message ist halt nicht dabei. Und dann muss man sich halt schon die Frage stellen, hat Werbung sich nicht in dem Sinne verändert? Wir können ja gleich nochmal auf diese ESG-Richtlinien ansprechen, dass halt früher Werbung wirklich darum, es ging darum, ein Produkt interessant für einen Konsumenten oder einen potenziellen Konsumenten zu machen. Und heute oder bis vor kurzem, vor Sydney Sweeney, wir machen jetzt nur noch die Zeitrechnung vor Sweeney und nach Sweeney, vor Sweeney ist es so, dass halt einfach die Zugehörigkeit zu einer Kaste symbolisiert werden wollte. Also wir sind woke, wir sind links, wir sind progressiv und es halt eben ein Zugeständnis ist und eben ein Bekenntnis und eben nicht primär darum ging, Kunden zu werben, sondern einfach nur zu zeigen, ja, okay, wir sind dabei, so, wir machen den Hitgruß mit, bitte geht weiter und kauft halt eure Sachen. Und das hat sich mit Sydney Sweeney ja jetzt irgendwie geändert, weil halt wirklich zum ersten Mal bewusst provoziert wurde und auch bewusst mit dem Ziel, neue Kunden zu generieren, sowas gemacht wurde. Und auch da muss man auch sagen, diese American Eagle Firma, man hatte das ja vorher bei Harley Davidson und bei Budweiser, also dieses Go Woke, Go Broke Ding in den USA, da hat sich das jetzt schon so ein bisschen angekündigt, dass wenn halt Konzerne wirklich voll diese linksgrüne Schiene fahren, aber ein Produkt haben, wo das nicht so ganz passt, wie zum Beispiel Budweiser, das ist einfach ein Proletarierbier aus den USA, dann kann man schon irgendwie absehen, dass das vielleicht nicht so ganz klappt. Und das hat sich da eben schon abgezeichnet. Und trotzdem muss man ja American Eagle zugute halten. Das ist ja eine sehr riskante Sache, die die da gemacht haben. Weil wenn man jetzt überlegt, so eine Werbeaktion kostet ja wahrscheinlich hunderte, tausende Dollar. Okay, vielleicht können sie es aus der Portokasse bezahlen, weiß ich nicht. Aber sie müssen ja genau spekulieren, dass die positive Wahrnehmung des Werbespots, die fehlenden Kunden, die halt vorher links waren und jetzt abspringen, kompensieren. Weil was bringt denen die beste und provokanteste Sydney Sweeney-Werbung, wenn jetzt 20% der Jeans-Käufer das auf einmal boykottieren, weil es halt Linke sind. So, dann muss ja deutlich mehr Umsatz generiert werden über die Kundschaft, die das halt super toll findet. Und das ist halt, ich meine, ich bin ja in dem Sinne auch Unternehmer und mir kraut's da vor so einer Rechnung. Also das ist echt schwierig, diese Trade-offs genau einzuschätzen irgendwie.
Du hast ja bereits die Skandale oder Werbekrisen in den letzten Jahren angesprochen, zum Beispiel Harley-Davidson, Budweiser, man könnte auch noch Jaguar hinzufügen, man könnte auch diverse, gerade aus den USA, diverse Werbespots für die US Army oder US Air Force hinzufügen, wo auch auf eine absurde Art und Weise geworben worden ist, dass man sich nur an den Kopf greift und es daraufhin aber auch eine entsprechend negative Reaktion aus dem normalen oder rechten Stammkundenkreis gab. Und worauf ich hinaus will, ist, gewisse linke Werbekampagnen sind ja dann doch so schief gegangen in den letzten Jahren, dass daraufhin das Unternehmen immer zurückrudern musste und dann sich neu kalibriert hat. Kennst du irgendein Beispiel für das genaue Gegenteil, wo also quasi eine normale oder rechte Werbung einen so großen Aufschrei erzeugt hat, dass daraufhin ein linker Werbespot initiiert worden ist?
Nee, wüsste ich jetzt auch nicht, keine Ahnung.
Schon interessant, wie die Dynamik da schon sehr, sehr einseitig ist. Und ich habe ja bereits angesprochen, American Eagle, die haben diese Opposition von Seiten des linken politischen und kulturellen Komplexes schon im Vorfeld antizipiert und haben dann daraufhin nachgesetzt. Hier bei American Eagle, das ist so ein gewisser Kulminationspunkt, der jetzt auch gerade in der USA stattfindet. Trump sitzt im Amt, das rechte oder pseudorechte Establishment sitzt so sicher im Sattel wie schon seit langem nicht mehr. Und viele Unternehmen reagieren jetzt letztendlich darauf, indem sie wieder auf den altbekannten Kurs einschwenken. Und das auch auf eine sehr, ja, verlogene Art. Also American Eagle hatte auch schon andere Werbung gehabt. Die haben nicht immer mit Sydney Sweeney geworben oder mit anderen weißen, normalen, attraktiven Standardmodels. Ja, von denen gibt es auch ganz andere Werbespots. Aber da kommen wir ja zum Kern der Sache, nämlich dem ESG, was du angesprochen hast. ESG ist ja übersetzt Environmental Social Governance und ist ja so eine Art von Maßnahmenkatalog, dem sich Unternehmen in Anführungszeichen freiwillig unterwerfen und sich damit dann auch verpflichten, diese kulturmarxistische Agenda anzunehmen, in der Werbung entsprechend auszudrücken, auch innerhalb des Unternehmens entsprechende Sensibilisierungskurse und so weiter dann auszuüben. Und dieses ESG-Regime hatte die Unternehmen, ja, ich würde mal sagen, seit mindestens 10 Jahren fest im Griff. Absolut fest im Griff. Und dieses ESG-Regime sehen wir jetzt in dem Sinne zerbrechen, aber ich warne vor einem zu großen Optimismus, denn Unternehmen sind extrem flexibel, gerade so was die moralische Ausrichtung betrifft, und die können nicht nur bei Knopfdruck einfach wieder komplett anders drauf sein, die können halt auch gewisse Komponenten des ESG-Regimes weiter beibehalten. Und das erwarte ich dann auch, dass in vielen erstmal vormals gebasten Werbespots, die dann in Zukunft auf uns einprasseln, so die ein oder andere linke Setzung dann doch drin ist, die dann auch entsprechend beibehalten wird.
Auch da muss man anmerken, dass diese linke Hegemonie auf sehr wackeligen Füßen gebaut ist, weil ich mir halt schon vorstellen kann, dass halt das nach und nach da jetzt bröckelt. Und wenn halt normale Werbung gemacht wird, die jetzt wirklich am Kunden ausgerichtet ist, das halt eben von alleine rechts ist. Also das hat sich ja damals die Marketingfirma von Rügenwalder Tewust hat sich ja nicht hingesetzt und überlegt, was machen wir jetzt für einen rechten Werbespot, um die Leute möglichst rechts zu machen. Sondern die haben ja gemacht, was kommt bei durchschnittlichen Tewust-Konsumenten gut an. Und das ist halt eben die fleischfreundliche deutsche ja, Familie oder Großfamilie sogar, die halt das wegschlemmt wie noch und nöcher. Und ich glaube auch, dass das darin gewissermaßen die Panik der Linken begründet ist, dass wenn halt einmal einer aus diesem Angstkonsens ausbricht, die Linken halt sehr, sehr große Angst haben, dass sofort die nächsten folgen. Also sie müssen ja dieses bestrafe einen, erziehe 100 im Dauertakt eigentlich ausführen. Und wenn dann halt einmal die Angst wegfällt, dann haben die Linken sehr, sehr schnell verloren. Und dann kann ich mir auch schon vorstellen, dass bald wieder die witzigen, kreativen, rechten, also ergo organischen Werbung auf uns einprasseln werden. Wäre natürlich super schön. Allein aus Sicht von einem Kreativmenschen ist es ja unerträglich mittlerweile geworden. Aber das hatten wir eben schon. Zu der ESG-Geschichte. Ich bin mir da auch nie so ganz sicher, wie groß der tatsächliche Impact von diesem ESG-Regularien ist. Also es ist ja von der Vereinten Nationen, deswegen in dem Sinne jetzt auch irgendwie keine gesetzgeberische Bindung. Das ist ja ein freiwilliges Regime oder ich weiß gar nicht, wie man es eigentlich nennen will. Regelkatalog, keine Ahnung. Aber die Wirksamkeit, das muss man glaube ich dazu sagen, ist ja über die Kreditgewährung. Und da ist es ja so, dass wir in einem System leben, wo nahezu jedes größere Unternehmen über Kredite finanziert wird. Also es gibt ja kaum mehr Unternehmen, selbst im Mittelstand, die halt mit einer sehr hohen Eigenkapitalquote arbeiten. Die allermeisten sind ja dann fremdfinanziert, wodurch man sich halt in erster Linie natürlich gegenüber Banken abhängig macht, in zweiter Linie natürlich aber auch die Unternehmensstruktur, dass man halt einfach anders denkt. Wenn man ein 100% Eigenkapitalunternehmen hat, wie wir ja zum Beispiel, dann denkt man ja viel langfristiger und man denkt halt auch gar nicht so, oh, ich brauche jetzt schnell eine Million, um das zu machen oder das zu machen, sondern man geht ja mit deutlicher Vorsicht an Sachen ran, weil das Geld einem ja selbst gehört und weil man das ja selbst erwirtschaftet hat. Und in diese problematisches Milieu, das wir jetzt haben, das ja überhaupt nur aufgrund des Quantitative Easing, also aufgrund der Geldpolitik der letzten Jahrzehnte entstanden ist, auch Stichwort Zombie-Unternehmen und so weiter, sind halt Unternehmen immer weiter auf frische Liquidität angewiesen. Und diese Liquidität bekommen sie halt jetzt in Bezug zu diesem ESG-Regime eben unter dem Nachweis, dass sie halt links, grün, woke und so weiter sind. Ich persönlich weiß aber nicht, da bin ich halt immer ein bisschen skeptisch, ist es wirklich jetzt das ESG-Regime, das da effektiv das bewirkt? Oder ist es einfach so eine blubbernde Drohkulisse, wo halt bei ein paar Unternehmen, die wirklich darauf angewiesen sind, diese Kriterien zu erfüllen, aber andere Unternehmen einfach nur sagen, ja gut, ich mache mit und dann habe ich keinen Ärger. Also es fällt mir immer sehr schwer, das zu bewerten. Vielleicht kennst du dich da aber ein bisschen besser aus.
Also du hast es ja mit der Bezeichnung Regime genau richtig gefasst. Also auch wenn es irgendwie eine pseudo-freiwillige Teilnahme ist, allein dass das an die Bonität geknüpft wird, ja, ist ja ein so großes Druckmittel, gerade für große international agierende Konzerne, die dringend auf Fremdkapital angewiesen sind. Das kann man sich ja kaum ausmalen, ja. Und ich glaube, der Kern bei dieser ganzen ESG-Sache und dieser kulturellen Zersetzung der Unternehmen ist, dass diese ESG-Geschichte letztendlich ein Schirm ist, der sich vor allem über die wirklich großen Weltmarktführer spannt, während dann kleinere Unternehmen, und ich rede jetzt nicht irgendwie von der örtlichen Autowerkstatt, sondern ich rede jetzt von dem, was man in Deutschland so als Mittelständler bezeichnen würde, die kriegen ja mit, wie geworben wird. Die kriegen ja mit, wie die Großen auf einmal auftreten. Und die gleichen sich diesen Prozess ja dann so entsprechend an. Ja? Das sieht man ja bei, was weiß ich hier, so Versicherungen oder Sparkassen oder so, jetzt bei so kleineren Klitschen. Ich sage jetzt mal kleinere Klitschen, das können ja auch durchaus größere Unternehmen sein, die aber de facto nicht in diesem ESG-Regime drin sind, die aber natürlich sehen, hey, wie macht denn Adidas Werbung? Wie macht denn Mercedes Werbung? Ja? Wie macht denn 2010 noch American Eagle Werbung? Und die sagen dann plötzlich, hey, wir brauchen auch den Travestiten, ja, oder wir brauchen auch den Mensch von Farbe, der jetzt für uns spricht und der auch in erster Linie nicht irgendwie das Produkt und seine Vorzüge bewirbt, sondern unsere politische Haltung. Und das ist ja, was, das hattest du ja bereits eben angesprochen, dieser radikale Bruch zwischen der alten Werbewelt und der neuen Werbewelt ist ja wirklich nicht einfach nur die linke Durchdringung und dieses ständige, ostentative Zeigen von Kopftuchfrauen, von Farbigen, von Travestiten oder so, sondern es ist ja das Wegschieben des eigentlichen Produkts und der eigentlichen Erzählung über dieses Produkt und dieser alleinigen Auskehrung der eigenen angeblichen Haltung. Das ist ja wirklich dieser wirklich, wirklich, wirklich krasse Bruch. Und ich muss sagen, diese Phase hat ihren Höhepunkt ja auch schon längst durchschritten, aber dieser Höhepunkt selbst, da wäre ich mal auf deine Meinung gespannt, wann du den so ungefähr verortest. Ich fand, dieser Höhepunkt war ungefähr um 2020 erreicht, wo beispielsweise auch, das müsste dann bei der Fußball-WM ungefähr in dem Zeitraum gewesen sein, oder Fußball-EM, wo dann auch TikTok im Fernsehen so stark beworben worden ist, mit diesem Fußballthema auch, und dann erstmal so eine dicke Schwarze mit Hijab in so eine Trillerpfeife geblasen hat und hinter ihr war dann irgendwie so eine, was weiß ich, multiethnische Fußballmannschaft dann so zum Spiel angetreten und dann folgte so eins aufs andere und man sah nur Regenbogen fahren und dies und das und also das war wirklich konzentrierter Kulturmarxismus. Und man sah solche Spots am laufenden Band. Mir ist, wie gesagt, dieser TikTok-Spot ist mir noch so wirklich im Gedächtnis geblieben. Ein Spot war wie der andere.
Ja, also ich würde auch sagen, dass der Höhepunkt längst vorbei ist. Ich kann es jetzt nicht genau chronologisch an irgendwas festmachen. Lass es mal stimmen mit um 2020. Ich meine, wir haben ja auch 2017 die Grauzone gegründet. Und da war in meiner Erinnerung, wurde es schon immer noch wilder so. Also da war dann noch ein paar Jahre, wo es echt ausgereizt wurde von den Linken. Aber was halt eben auch interessant ist, wie träge solche Regime, ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff, eigentlich agieren, dass ja, sag mal, dieses Links-Woke, das ja jetzt immer noch dominant ist. Übrigens Woke, den Begriff gab es ja vorher noch gar nicht. Ich bin da auch kein großer Fan von. Hatten wir auch mal drüber gesprochen. Weil es halt einfach eine Verharmlosung für Sozialismus ist. Und dass aber gewissermaßen die Leute, ich sage jetzt mal die Leute ganz stumpf, vor 5 Jahren hatten auch keinen Bock da drauf. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die da vom Fernseher gestanden haben und gejubelt haben, wow, unsere Nationalmannschaft ist so bunt, ist das super, ha, toll, die Muslime und so weiter. Die Leute waren davor ja immer vor den Kopf gestoßen. Die überwiegende Mehrheit der Menschen hatte kein Interesse daran. Aber aufgrund dieses allumfassenden Regimes, das ja eben auf uns eingeprasselt ist, hat man dann halt eben mitgemacht, hat sich vielleicht auch selbst mehr oder weniger bewusst oder unterbewusst belogen. Aber umso spannender ist es ja, dass ja dann dadurch eben auch das Ressentiment der Leute weiter gewachsen ist. Und dass sie halt auch sehr gut gemerkt haben, dass da irgendwas nicht stimmt, wenn ich eine Werbung für ein Handy gucke und das ist eine Schwarze mit kurzen rosa Haaren und diesem Nasenring-Piercing. Da stimmt halt irgendwas nicht. Und jeder, der sagt, das ist doch normal, der lügt halt einfach so. Und dass sich aber diese Effekte so lange brauchen und dass es so lange dauert, sich sowas aufzustauen, bis dann irgendwann mal ein Kipppunkt oder ein wahrnehmbarer Kipppunkt erreicht ist, das ist halt, finde ich, immer super interessant. Ich vergleiche das auch gern mit diesem japanischen Wasserspiel. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das. Diese Bambusrohre, die an einer Seite zu sind, an der anderen Seite offen und dann tropft von oben oder fließt von oben Wasser rein. Und das wird halt, läuft halt ganz voll und dann kommt der Kipppunkt und dann wird es halt ganz erst ganz geleert. Und so wirkt das auf mich halt immer. Und das vorher, wenn eigentlich schon Mehrheiten sich verändern, sieht man das als Betrachter gar nicht, bis dann auf einmal so ein Befreiungsschlag kommt und dann beginnt, sage ich mal, jetzt eine neue Zeit oder eine neue Epoche dann nach Sweeney. Und natürlich auch, was dann spannend ist, das hatten wir bei Corona ja dann auch, dass dann viele Leute sich dann hinstellen und sagen, ja, eigentlich hatten sie ja immer ein Problem mit Woke. Und das, ich sag mal, dieses Mitläuferkippen jetzt im böse formuliert. Und das, finde ich, sieht man super oft in den letzten Jahren schon, dass halt Leute, die Jahre, Jahrzehnte lang mit diesem bösartigen, geisteskranken Regime mitgelaufen sind und damit viel Geld verdient haben, jetzt auf einmal sagen, ja gut, also das ist mir jetzt zu viel. So, und da kann man zum Beispiel mal den Blick auf News oder Reichelt und so weiter werfen, von Leuten, die vorher wie die Made im Speck des Establishments gelebt haben und auf einmal ihren inneren Widerständler dann erkennen, wenn sich ja karrieristisch eine Möglichkeit bietet, um das vorsichtig zu formulieren. Und dann halt auf einmal merken, okay, wir sind die größten Gegner der Woken schon immer. Also so ein Blödsinn, das ist einfach wirklich eine Unverschämtheit gegenüber Leuten wie uns, die halt von Anfang an sich irgendwie ehrlich hingestellt haben und gesagt haben, das ist blöd, dagegen machen wir was. Aber gut, das kann man halt nicht ändern und das ist halt so, das war halt nach dem Nationalsozialismus genauso wie nach Corona und dann auch nach Woke. Ich würde dich aber noch gerne was fragen, wie du das einschätzt. Glaubst du, ist es Zufall, dass Sydney Sweeney so jung ist oder steckt da auch ein Generationenkonflikt dahinter?
Achtung, Achtung, wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Werbepause. Keine Angst, wir wollen Ihnen kein Wasser verkaufen, das Sie durch die Nase trinken können und nein, bei uns gibt es auch keine Rezepte für vegane Zigeunerschnitzel. Falls es Ihnen langsam aber sicher zu bunt wird, dann ist die Krautzone Ihr Magazin. Sie finden uns beim Bahnhofsbuchhändler Ihres Vertrauens und wer weiß, vielleicht auch auf dem Lesetisch Ihres Zahnarztes. Aber machen Sie sich das Leben nicht unnötig schwer, besuchen Sie unsere Netzseite, schließen Sie ein Abo ab und freuen Sie sich alle 2 Monate auf die neue Ausgabe der Krautzone. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke Merkel. Jetzt geht es weiter.
Das ist eine gute Frage. Da habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht so die Gedanken gemacht. Also Sydney Sweeney ist Mitte 20, würde ich jetzt schätzen.
Ja, die ist 96er Jahrgang oder 97er Jahrgang.
Also späte Gen Y, frühe Gen Z. Aber Generationenkonflikt dann mit wem? Mit den Boomern oder vielleicht sogar schon mit der Generation X, die ja meiner Meinung nach, nächste Grauzone lesen, mittlerweile maßgeblich für so ESG-Späße und Werbeindustrie und so weiter verantwortlich ist. Mit wem steht Sydney Sweeney im Konflikt oder was soll das für ein Konflikt sein?
Also mein Eindruck ist halt, dass diese ganze linke Woke-Geschichte nur den jugendlichen Anstrich hat und im Kern halt gar nicht jugendlich ist, sondern dass sie halt schon von Boomern und dadurch halt eben auch von Trägern oder Stützen eines bestehenden Systems massiv gepusht wird. Und dass halt dieses, ja, gewissermaßen halt alte Säcke ziehen sich halt so eine Haut von jungen Leuten an und sagen halt, ah, wir sind so jugendlich und wir sind so bunt und wir sind so weiter. Aber dass die eigentlichen Akteure dahinter halt deutlich älter sind und dass die das halt bewusst auch so machen und bewusst so nutzen, um halt ihre Machtposition auszubauen und vor allem ihre politischen Einstellungen auf die Leute rüber zu drücken. Aber auch da hatten wir schon häufiger die Debatte drüber. Mein Eindruck ist, dass das bei der Generation Z halt nicht mehr so gut funktioniert, dass die sich halt nicht so sehr für diesen linken Kram einspannen lassen. Und deswegen würde ich in die Richtung tendieren, dass es halt kein Zufall ist, dass Sydney Sweeney halt relativ jung ist, weil diese alten, bekannten Schauspieler, die ja irgendwie, mit denen wir ja groß geworden sind, weiß nicht, Schwarzenegger, Robert De Niro, DiCaprio, keine Ahnung, diese halt alle, dass die halt so fest in diesem linken System verankert sind, dass halt von denen niemand ausbrechen wird oder würde, um halt auf einmal so eine Zeitenwende einzuläuten, weil halt auch die Kosten zu hoch sind, muss man ja auch dazu sagen. Jemand, der halt so vernetzt ist und auf so einem hohen Niveau ist, der kann halt eben auch abstürzen, wenn er auf einmal gemieden wird. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass mit Sydney Sweeney da halt auch, dass es eben kein Zufall ist, dass jemand Junges das macht oder sich dafür hergibt, sage ich mal auch. Es wird dann im Endeffekt auch wieder eine Spekulationsfrage sein. Hat sie ihre Karriere damit so massiv geschadet? Oder ist sie genau im richtigen Moment aufs richtige Feld gesprungen und wird dann halt eben die Avantgarde einer neuen, politisch inkorrekten Generation sein?
Ja, es ist halt meiner Meinung nach eine absolut eingehegte politische Inkorrektheit, die da abläuft. Aber ja, ich würde dir unter den Gesichtspunkten, die du geschildert hast, schon zustimmen. Ich verordne aber tatsächlich diesen massiven kulturmarxistischen Impetus so ungefähr der letzten 10 Jahre, verorte ich schon mehr mit der Generation X tatsächlich. Mir sind auch so Szenen bekannt, wo du Robert De Niro ansprichst, der steht ja absolut archetypisch dafür. Man könnte jetzt auch Meryl Streep nennen oder diesen ganz berühmten Schauspieler hier, Tom Hanks, danke. Das sind ja absolute Pappkameraden. Also die sind ja politisch super krass an den linken Mainstream angepasst und haben das ja auch mit Kalkül gemacht und haben da deswegen ja auch aus Riesenkalkül in den letzten 10 Jahren diese kulturmarxistische Agenda mitgetragen. Absolut. Aber wie gesagt, der Impetus dieser Agenda selbst muss nicht unbedingt von den Boomern herkommen, wobei natürlich ja auch die Übergänge wiederum zwischen Boomern und Gen X fließend sind. Also es gibt ja diesen berühmten Werbespot aus der Boomer-Generation, der ja oft in der Rückschau so archetypisch als der Werbespot der Boomer-Generation schlechthin aufgeführt worden ist. Und das ist dieser Werbespot von Ende der 60er, Anfang der 70er von Coca-Cola, wo so eine riesige Gruppe von Leuten, die aus allen Herren Ländern und allen Nationen kommen, auf so einer grünen Wiese steht. Alle haben eine Flasche Coca-Cola in der Hand und singen irgendwie so ein, ich glaube, so ein folkloristisches Lied. Das ist ein relativ bekannter Werbespot und der wird immer als Quintessenz auch des Boomer Truths aufgeführt. Also dieser Boomer-Nachkriegserzählung, dass Herkunft und Abstammung, dass das alles egal ist, dass wir alle gleich sind und diesem Weltbild, was nur in moralisch gut und moralisch absolut schlecht letztendlich unterteilt. Man müsste noch ein bisschen drüber nachdenken, aber ich finde, da könnte schon was sein. Also da könnte schon sich in gewisser Weise ein Generationenkonflikt ausdrücken, der auch deswegen sehr interessant wird, weil die Generation Sweeney eine wesentlich kleinere und marginalere Generation ist, auch im Filmgeschäft, als die Generation Tom Hanks. Ich meine, selbst jetzt überwiegen ja immer noch Filme mit Schauspielern, die gefühlt 40, 50 Jahre schon im Geschäft sind. Auch jetzt oder gerade jetzt überwiegt ja diese Remake-Industrie, die ständig aufs Neue alte Filme irgendwie neu herausbringt. Jetzt gerade läuft irgendwie ein Remake von Die nackte Kanone, also von irgendeiner dummen Komödie aus den 80ern, die sich eigentlich überhaupt nicht neu machen lässt, weil dieser Humor ja auch völlig aufgebraucht ist. Und da spielen letztendlich auch nur so Mumien mit, die eigentlich auch seit 20 Jahren in dem Geschäft nichts mehr verloren haben, aber weil ja überall dieser demografische Missstand herrscht, ja dann doch noch im Geschäft sind, weil sie ja letztendlich ein Produkt für ihresgleichen vermarkten.
Das sind ja quasi Boomer, die an ihrer eigenen Jugend hängen und die halt mit Sylvester Stallone groß geworden sind und halt immer noch zur zahlungskräftigen Kundschaft gehören und jetzt halt eben dann die Expendables 7 oder was gucken, keine Ahnung, wie weit es gegangen ist, wo dann halt irgendwie das Botox dann nur noch diese Leute da zusammenhält und als Schatten ihrer selbst halt irgendwie von Actionszene zu Actionszene stolpern. Und gleichzeitig eben die jungen Leute nicht wirklich nachrücken. Man kann jetzt natürlich auch sagen, okay, es gibt nicht so viele gute junge Schauspieler, da würde ich sogar mitgehen. Also als ich die letzten Male vor Jahren mich irgendwann mal mit Filmen wieder befasst habe, da war es schon irgendwie offensichtlich, dass so jemand, ein Schauspieler unter 40, ist total unbekannt. Also und die man findet, finde ich jetzt auch nicht bedeutend interessant oder als Charakterschauspieler oder so weiter. Und den Schauspielern, mit denen wir groß geworden sind, ich sage jetzt mal so Tom Hanks oder DiCaprio, die waren damals ja auch schon 50. Und irgendwie sind die auch nie gealtert. Und der Nachwuchs fehlt da ein bisschen. Und ja, das ist, wie du sagst, das ist halt ein Problem der demografischen Pyramide. Und möglicherweise kommt ja dann auch, bricht das ja auf und es kommt eine neue Generation Schauspieler.
Man muss auch fairerweise sagen, mit Blick auf die jüngere Generation von Schauspielern, es gibt heute auch nicht mehr diese festgelegten archetypischen Rollen, die beispielsweise noch ein Sylvester Stallone, ein Arnold Schwarzenegger oder eben auch ein Tom Hanks damals ja noch verkörpert haben. Die haben ja im Grunde genommen ihren Erfolg auch daher geschöpft, dass sie immer in einer Variation dasselbe gespielt haben. Die einen natürlich mehr als die anderen, ja. Aber die waren auf eine Rolle und einen Charakterzug letztendlich festgelegt. Und man wusste, wenn man einen Film mit denen guckt, worauf man sich einlässt. Und durch die Zerrüttung des Filmmarkts, durch das Aufkommen der Serien und Streaming-Anbieter und so weiter, ist da vieles unglaublich verwässert. Und das tut mir für die junge Generation von Schauspielern auch ehrlich gesagt immer ein bisschen leid. Ich denke, unter den Mittelalten, die sich mittlerweile schon einen Namen machen konnten und von uns immer noch ernst genommen werden, hier Stichwort Matthew McConaughey oder Ryan Gosling oder so, die sind schon nicht verkehrt. Das liegt aber auch daran, dass man mit ihnen mittlerweile ein paar sehr gute Rollen verbinden kann und dann direkt an die, wenn man den Namen hört, an eine tolle Rolle von denen halt denkt. So, ja. Und das ist, keine Ahnung, Sydney Sweeney, ich habe noch nie einen Film mit der geguckt. Keine Ahnung, ich kenne die ehrlich gesagt gar nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja.
Nee,
also mir hätte jetzt auch jemand sagen können, die ist Model oder die ist Musikerin, dann hätte ich gesagt, ah ja gut, okay, und jetzt bewirbt sie Jeanshosen. Ja gut, okay, war mir nicht klar. Übrigens, wir müssen, wenn wir über den Spot sprechen, müssen wir natürlich auch über einen anderen Spot sprechen, der kurze Zeit später veröffentlicht worden ist. Das ist ein Spot für Dunkin' Donuts, die irgendein, ja, wahrscheinlich sehr zuckerhaltiges, sehr ekelhaftes Getränk bewerben. Und dieses Getränk wird von einem regelrechten Adonis beworben, der in dem Werbespot selber auch auf so typisch amerikanische Art seine gute Genetik anspricht. Und das Interessante an diesem Sweeney-Spot ist ja nicht nur, dass dieser Spot für sich allein steht, sondern dass kurze Zeit später ein anderes Unternehmen ebenfalls einen Spot auf den Markt bringt, der in eine ähnliche Kerbe schlägt. Und das gibt einer Bewegung oder einer Richtung ja erstmal so richtig Unterfütterung. Und das ist ja das, weswegen wir uns jetzt auch hier sitzen und uns unterhalten. Es hat ja in den letzten Jahren immer mal wieder den ein oder anderen kantigeren Spot gegeben, aber dass innerhalb von kurzer Zeit so viel Hammerschläge erfolgen, das ist dann doch relativ neu.
Genau, also die Linken haben es halt nicht geschafft oder haben nicht mehr die Machtposition, halt den American Eagle Spot so zu bestrafen, dass halt wieder alle zurück ins Glied gedrängt werden. Dadurch, dass halt eben jetzt eine zweite Firma da mitmacht, genau. Und dann gehen wir auch jetzt mal davon aus, dass es weiter Nachahmer gehen wird. Es wird große Unternehmen geben, die schauen sich das jetzt genau an, wie sich da die Verkaufszahlen entwickeln. Und dann werden die halt mit uns Boot springen und hoffentlich auch die ganzen Werbeagenturen, damit die Texter dann endlich mal wieder überhaupt kreative Arbeit machen können. Frage auch an dich, wie schätzt du es ein, das Überschwappen auf Deutschland? Wie viele Jahre sind wir da hinterher? Glaubst du, diese Tendenz wird es in Deutschland überhaupt geben? Da einfach dadurch, dass in den USA die Leute viel marktwirtschaftlicher denken, dass man halt dynamischer ist auch in vielen Dingen, dass hier der Kunde auch einfach dadurch, dass er weniger Geld hat, immer sehr schreckhaft ist. Also ich kann mir vorstellen, dass so eine American Eagle Sydney Sweeney Wende hier in Deutschland auch krachend scheitern könnte, weil die Leute einfach kein Risikobewusstsein haben, weil die Leute Angst haben, dann mit den Nazi-Firma in Verbindung zu kommen und so weiter. Und dass man in den USA da einfach deutlich lockerer drauf ist und das Risiko halt besser kalkulieren kann.
Ja, ich finde das extrem schwer abzuschätzen und würde da auch eher gegen Deutschland wetten, also in dem Sinne, dass hier diese jetzt scheinbare kulturelle Wende hier wesentlich später erst stattfindet, was auch erstmal noch daran liegt, dass in Deutschland der demografische Missstand auch noch wesentlich größer ist als in Amerika, was ja nochmal die fehlende Dynamik verstärkt und dass generell in kultureller Hinsicht Deutschland ja noch viel ausgelaugter und gleichzeitig auch repressiver ist als die USA. Also man muss ja wirklich bei aller linken Kulturhegemonie der letzten 10 Jahre ja doch konstatieren, dass gerade in Amerika, die ja eigentlich so den wichtigsten Konsumentenbinnenmarkt der Welt haben, ja, dass da, siehe Werbung Bud Light oder Harley Davidson oder auch, wie gesagt, die Werbespots für die US Army und so weiter, dass da wirklich harte Reaktionen auf linke Vorstöße erfolgt sind, die auch zu einem Reagieren der Firmen ultimativ geführt haben. Das findet in Deutschland aus den letztendlich von dir auch genannten Gründen so nicht statt. Ich glaube, da müsste erst ein Regierungswechsel überhaupt her, dass sich Firmen das in irgendeiner Form trauen in Deutschland. Und auch dann wäre das noch sehr, sehr schwach, glaube ich.
Da darf man halt nicht vergessen, dass dann doch das bipolare Parteisystem der Amerikaner, auf das ja zu Recht doch immer geschimpft wird, aber eben zumindest dafür sorgt, dass es mit Republikanern und Demokraten eben im weitesten Sinne eine rechte und eine linke Partei gibt, die das so halbwegs miteinander aufteilen. Also klar, der Kulturbetrieb ist deutlich linker, aber bei den Parteien hält sich das ja seit Jahrzehnten die Waage und auch die Medien sind da ja deutlich ausgeglichen als hier. Also ich erinnere ja immer gerne an die Studie, wie Donald Trump damals bei seiner ersten Amtszeit positiv oder negativ bewertet wurde und am schlechtesten, also es war eine international angelegte Studie, die mehrere Länder und mehrere Sender innerhalb der Länder untersucht hat und der schlechteste Wert war ja tatsächlich die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland. Also es gab weltweit kein einziges Land und keine Medien, die so negativ über Trump berichtet haben, wie halt ARD und ZDF. Das waren halt Werte, ich glaube, von über 95%, wenn ich mich recht erinnere. Also totaler Wahnsinn. Und in den USA war es natürlich auch eher anti-Trump, aber dann doch irgendwie in Bereichen von 50, 60, 70%. Und das darf man halt einfach nicht vergessen. Und die Konsumkultur ist halt wirklich komplett anders. Die politische Lage ist anders. Man kann natürlich immer auf diesen Spillover-Effekt hoffen, dass wenn sich jetzt bewahrheitet, dass American Eagle damit ein großer Wurf gelungen ist, dass dann auch in Deutschland Nachahmer kommen. Ich bin aber auch ein bisschen skeptisch. Meine Hoffnung ist ein bisschen, das habe ich auch im anderen Podcast mit Boris jetzt schon angesprochen, neulich, dass halt aus Österreich vielleicht sowas kommen könnte. Denn die FPÖ steht da jetzt gerade bei 37%, also ist mit Abstand stärkste Kraft, was gigantisch ist. Und da ist die AfD auch noch weit von weg. Dazu hat man eine grundsätzlich konservativere Gesellschaft. Vielleicht könnte Österreich oder die Schweiz so eine Art Inkubator werden für rechte Ideen, wo halt dann die bundesrepublikanischen Unternehmen oder Marketingmacher halt dann immer runterschielen und sagen, okay, ja, es läuft bei denen, nur es läuft noch nicht, wir warten noch ein bisschen. Und ja, dass dadurch halt dann hier auch irgendwann eine Trendwende kommt. Ich meine, die wird auch kommen. Wir würden das hier alles nicht machen, wenn wir nicht optimistisch in die Zukunft blicken würden. Aber die Frage ist halt doch, wie lange das dann noch dauert.
Ja, das mit Österreich ist ein interessanter Gedanke. Das halte ich grundsätzlich auch für möglich. Absolut. Ich bin auch mal gespannt, ob und wie man das in Deutschland dann auch mitbekommen würde, wenn in Österreich eine Werbung entsprechend so werben würde.
Also ich meine, es gab ja den Prototyp schon mit Red Bull und Felix Baumgarten und dir und wie Mathe Schitz heißt ja der Milliardär, ne, ist ja auch gestorben. Das ist ja auch was, was selbst in der BRD eigentlich undenkbar war, dass halt jemand Superreiches sich voll dahinter stellt, ein großes Medium gründet. Jetzt gut, mit Frank Gotthardt in Deutschland gab es das dann auch ein paar Jahre später. Aber trotzdem, Österreich war da einfach viel weiter in vielen Dingen. Und sie wurden halt auch nicht so komplett weggecancelt und ausgegrenzt, weil auf Red Bull konnte man ja nicht verzichten. Also, das ist ja eine unvorstellbar große Firma einfach. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass Österreich da so ein bisschen Vorreiter ist.
An Red Bull habe ich da auch gerade gedacht, weil was da ja auch so bemerkenswert ist, jetzt auch mit Baumgartner und dessen Tod und auch nochmal so dieser Vergegenwärtigung, wer war dieser Mensch eigentlich? Es war ja letztendlich jemand, der eine unglaublich große Popularität unter den Österreichern genossen hat, einfach weil er immer als der Typ galt, der den Leuten so aus der Seele redet. So. Und deswegen war das ja schon extrem schlau von Red Bull, ihm auch nie in den Rücken zu fallen und sich immer auf ihn zu berufen. Und ich denke, so in Deutschland gibt es ja auch gerade so unter den älteren Generationen diesen enorm großen Hang, sich hinter so Galionsfiguren zu versammeln, die mal Klartext reden. Ja, hier Stichwort Tommy Gottschalk oder so. Ja, da hat sie auch einen fabelhaften Artikel vor einigen Jahren mal drüber veröffentlicht, wo dann Tommy am Ende seiner Karriere dann auch mal auf den Tisch gehauen hat, weil man wird ja noch dies und das sagen dürfen und so weiter. Aber in Deutschland ist das wieder so was anderes. Da ist das dann wieder noch mal verkalkter, auch weil dann der Klartextsprecher dann doch auch nie drumrum kommt, dann doch wieder so die ein oder andere sozialdemokratisierte Weisheit anzunehmen und zu verbreiten. Und das ist dann auch so das besonders Ärgerliche. Und das ist übrigens auch was, was beispielsweise beim Baumgartner nie passiert ist. Also der Baumgartner, der hat ja, um Stromberg zu zitieren, Klöpse gebracht. Solche Klöpse gäbe es ja nicht mal in der Kantine, wenn es Klöpse gäbe. Also hier Stichwort, wir bräuchten eine gemäßigte Diktatur und so. Also sowas,
Ja, genau.
würde sowas, also hätte sowas der Tommy in Deutschland bei Wetten, dass mal oder so irgendwie so im Schwung erzählt, dann da wäre halt Ende Gelände mit der Karriere gewesen. Und das zeigt halt auch, wie widerlich repressiv ja hier generell auch in den letzten Jahren nochmal die Stimmung geworden ist, auch im weiteren Kontext dann im Umgang mit der AfD, im Umgang mit der Opposition generell. Man muss diese ganze Werbeschiene, klar, es ist witzig, da jetzt irgendwie Werbespots über mehrere Jahrzehnte miteinander zu vergleichen, aber im weiteren Fokus vergleicht man ja dann doch Völker, Gesellschaften, Länder und Mentalitäten miteinander, ja. Und wenn wir Amerika oder Österreich mit Deutschland vergleichen, dann kommen wir am Ende irgendwie zur Feststellung, dass du in Deutschland wegen einem bisschen Hass im Internet mittlerweile ein Jahr in den Bau wanderst. Die politische Kultur, die zerfällt hier halt Tag für Tag für Tag. Und diese Dynamik der Zerstörung letztendlich, ist schon etwas, was von Linken betrieben wird und auch erstmal Linken nutzt. Langfristig vielleicht nicht, aber kurz- und mittelfristig erstmal schon. Und in diesem Klima, in dieser Bewegung sehe ich halt hier in Deutschland zumindest keine, wie soll ich sagen, rechte Werbung, die sich mal dagegen positioniert oder keine Firma, die die Eier in der Hose hat, mal einen rechten Werbespot zu initiieren und dann auch, wie gesagt, im Vorfeld die Reaktion zu antizipieren und danach zu sagen, wir setzen jetzt direkt einen nach. Ihr regt euch über uns auf, super, hier ist direkt der nächste Werbespot, wo die glückliche Familie noch 4 Kinder mehr hat.
Ja, was ich positiv anmerken muss, leider nur ein kleines Beispiel, ist ja God's Rage. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Die haben ja jetzt 2-mal bei uns Werbung geschaltet auch. Ist ein relativ großer Supplement-Hersteller, also Eiweißpulver, Kreatin, Pipapo, Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel. Und die sind auch vor einiger Zeit schon aus diesem Konsens ausgeschert und ziehen jetzt, soweit ich das gesehen habe, voll durch die alternative Schiene. Ob sich das dann finanziell rechnet, keine Ahnung, das werden wir dann auch bald sehen, bin ich sehr gespannt drauf. Aber von daher, wer Interesse an sowas hat, kann die mal unterstützen. God's Rage heißt die Firma. Ich habe den Artikel von Felix Baumgartner offen, von Wikipedia. Nachdem die österreichische Finanzverwaltung Baumgartner 2013 nicht als bei Sportveranstaltungen auftretenden Sportler eingestuft hatte, bei ihm somit der damit stark verbundene Steuerrabatt nicht anzuwenden sei, zog Baumgartner in die Schweiz. Sein Haus und sein Helikopter wurden von den Behörden aufgrund der Steuerschulden beschlagnahmt. Seitdem wohnte Baumgartner in Arbon in der Schweiz. Weißt du, und was haben wir? In der BRD halt diesen Alfons Schubeck, weißt du, dieser grauhaarige Koch, der dann ins Gefängnis musste wegen Steuerhinterziehung. Also, weiß nicht, Österreich ist dann doch irgendwie das bessere Deutschland in vielen Aspekten. Fechter, wir können es nicht ändern, aber wir können Werbung für unser tolles Magazin machen. Deswegen, liebe Zuhörer, schaut mal in unser Magazin rein, wer es noch nicht kennt. Wir verlinken es auch mal unten drunter. Erscheint alle 2 Monate. Und bald dann auch mit dem neuen Thema Preußen. Da wollen wir dann auch noch einen separaten Podcast zu machen. Auch super spannendes Thema, spannende Ausgabe geworden. Bisschen weniger Tagespolitik, dafür mehr Kultur, Geschichte, aber auch Technik haben wir zum ersten Mal mit drin. Ich denke, das wird eine sehr runde Ausgabe. Und im Jahr mit gerade mal 45 Euro kann man auf jeden Fall zuschlagen. 6 Hefte. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, lieber Fechter.
Gerne.
Und wir hören uns dann bald im nächsten Podcast wieder. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.